das ist eigentlich die Tragödie, das ist das Dramatische auch unseres Moments, auch der politischen Entwicklung, dass wir uns gar nicht mehr auf eine gemeinsame Wirklichkeit einigen können. Wir verlieren den Kontakt zur Zukunft. Nur eins muss man wissen, der Mensch kann ohne Zukunft nicht leben. Also wir haben einen Zukunftskater, nur noch Kopfweh, wenn wir an die Zukunft denken. Eigentlich deshalb, weil wir an einer alten Zukunftsnarration festklammern, ja? Also nämlich die, in die wir hineingewachsen sind und die jetzt aber nicht mehr funktioniert, weil viele unserer Systeme nicht mehr funktionieren. Aber das heißt, wir müssen wir können ein neues Denken erlernen. Wir nennen das auch das Denken in Rundungen. Die Krise, muss ich jetzt ehrlich sagen, hat einen großen Vorteil, in der wir jetzt sind, in dieser generellen Krise. Sie macht Transformation viel wahrscheinlicher, weil jetzt kommt es drauf an. Ja? Wir können nicht mehr mit den alten Sachen so weitermachen und deshalb ist das eigentlich von der Zukunft aus betrachtet, ist es auch eine sehr produktive Zeit.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Jonas Höhn. Und heute ist zum zweiten Mal einer der einflussreichsten Zukunftsforscher im deutschsprachigen Raum zu Gast, Matthias Hawkes. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich merke in Gesprächen mit Freunden und auch mit Kolleginnen immer wieder, die Zukunft fühlt sich für viele eher bedrohlich an als verheißungsvoll. Und ehrlich gesagt kenne ich dieses Gefühl auch. Diese Ungewissheit, dieses diffuse Unbehagen, als hätten wir ein wenig verlernt, uns auf die Zukunft zu freuen. Doch wie können wir Zukunftsangst in echte Zukunftsfreude verwandeln? Als die Corona-Pandemie begonnen hat, habe ich einen Text von Matthias Hawkes gelesen, der mich tief berührt hat. Sein Blick auf die Zukunft war nämlich anders. Nicht naiv optimistisch, sondern voller Zuversicht und mit einem Gefühl für die Möglichkeiten, die in Veränderung stecken. Das war der Grund, wieso ich ihn damals schon in unseren Podcast eingeladen hatte. Jetzt, ein paar Jahre später, bin ich wieder über einen inspirierenden Text von ihm gestolpert. Diesmal über Sehnsucht. Grund genug also, ihn wieder einzuladen. Diesmal sprechen wir darüber, warum wir als Gesellschaft in einer Art Zukunftskater stecken. Warum Sehnsucht der Schlüssel ist, um wieder nach vorne zu blicken. Und wie wir aus Zukunftsangst echte Zukunftsfreude machen können. Du erfährst in diesem Gespräch, welche neuen Denkweisen uns jetzt wirklich weiterbringen, wie Unternehmen eine Kultur der Zukunftsfreude entwickeln können und warum es nicht um das Maximum, sondern um das Optimum geht. Höre jetzt rein und starte mit voller Zuversicht in die Zukunft.
Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Herr Hawkes, schön, Sie wiederzusehen.
Ja, hallo. Wann war ich denn bei Ihnen?
Wir haben Anfang Corona gesprochen, 2020, als Corona ausgebrochen ist und Sie mit Ihrem Artikel über die Rignose auf sich aufmerksam gemacht haben. Und seit unserem letzten Gespräch ist ja viel passiert, Herr Hawkes. Sie haben ein richtiges Familienunternehmen inzwischen mit Ihrer Frau und auch sogar mit Ihren zwei Söhnen. Wie fühlt es sich an, nicht nur mit der Familie jetzt zu leben, sondern auch wirklich intensiv zu arbeiten?
Naja, das machen wir natürlich im Grunde genommen schon seit vielen Jahren so. Mit meiner Frau bin ich ja immer in unmittelbarem, auch inhaltlichen Kontakt. Sie schreibt ja auch Bücher, sie ist Journalistin und wir sind ein deutsch-englischsprachiges Paar. Also das hat sich in den letzten Jahrzehnten ja schon entwickelt. Und dann habe ich eben meinem älteren Sohn Tristan gesagt, werd was Vernünftiges, werd kein Zukunftsforscher. Aber es hat quasi in der Umdrehung dann wieder funktioniert, nicht? Also wenn man Kindern oft manchmal sagt, dass sie etwas nicht tun sollen, dann tun sie es gerade. Insofern hat es dann geklappt. Paradoxe Intervention. Und der Jüngere ist halt ein begnadeter Künstler. Ich habe ja auch mal in meiner Jugend Comiczeichner gemacht. Ich war mal ein Comiczeichner. Und der hat ein viel größeres Talent als ich und macht so die optische Seite.
Aber Sie haben ja nicht nur zwei Sprachen in Ihrem Haus, sondern ja dann auch zwei Generationen. Aber das funktioniert. Sie kommen da gut zusammen.
Naja, wie alle menschlichen Verhältnisse eben immer sind, die sind nie immer perfekt harmonisch, aber das ist auch gar nicht notwendig, weil die Reibung zwischen den einzelnen Charakterköpfen ist ja, wenn man das aus einer Metasicht sieht, dann ist das ja eigentlich das Produktive, nicht? Also man darf sich das, glaube ich, nicht so vorstellen, dass wir immer exakt genau ticken und die gleichen Entscheidungen treffen. Wir sind eher so ein Individualistenfamilienverbund.
Sie schauen natürlich als Zukunftsforscher gerne in die Zukunft, Herr Hawks. Ich würde nur zu Beginn einmal kurz mit Ihnen in die Vergangenheit schauen, weil, wie eben gesagt, wir haben Anfang Corona miteinander gesprochen, 2020. Sie haben Mut gemacht für die nächsten Monate und Jahre. Wenn Sie jetzt so zurückblicken auf die letzten 5 Jahre, wie betrachten Sie die Entwicklung unserer Gesellschaft auf der Welt? Würden Sie sagen, wir haben es erfolgreich geschafft, positiv geschafft? Oder wie beobachten Sie diese Entwicklung seit Anfang Corona?
Ja, da muss man unterscheiden zwischen der Beobachtung und der Beobachtung von Beobachtung. Ne? Also, andere Leute beobachten anders. Aber also ich würde schon sagen, dass im Grunde genommen diese gigantische Herausforderung, die ja auch für viele Menschen ein Terror war, dass wir die eigentlich als westliche Zivilisation auch gemeistert haben. Ne? Also das ist ja der Punkt. Solche Katastrophen bringen immer Opfer mit sich. Und es gab aber einen Anteil von so Länge mal Breite, das kann man nicht genau auf eine Zahl bringen, von 20% von Menschen, die das total aus den Gleisen geworfen hat. Und die eben quasi auch ausgestiegen sind aus diesem Konsens der Verunsicherung. Es war ja so, dass es eben, das habe ich ja versucht in meinem Text damals auch zu beschreiben, dass auch Krisensituationen Menschen und Gesellschaften zusammenbringen können. Und es war ja immer klar, dass man keine idealen und perfekten Entscheidungen treffen kann. Und dieses sich gegenseitig verzeihen, auch im Irren, das gehört ja eigentlich auch also zu einer Familie, zu einer Firma, zu einer Gesellschaft dazu. Aber es gibt eben auch eine Menge von Menschen, die so innerlich verunsichert sind, dass sie dann mit Wut, Aggression, Angst und Vorwürfen reagieren. Und die dominieren natürlich den Medienfluss. Also wir leben ja in der dritten großen Informationskrise der Menschheit. Die führt eben zu dem, was wir auch Aufmerksamkeitsökonomie nennen. Und diejenigen, die eben jetzt wütend waren oder eben Verschwörungstheorien hatten oder eben auch Hass auf den Staat entwickelt haben, die dominieren natürlich die Medien, weil denen ihr Signal viel stärker ist. Aber wenn sie in die Wirklichkeit reingehen, wenn sie mal in Ruhe mit Menschen drüber reden, auch aus allen sozialen Schichten, dann sieht es oft ganz anders aus. Ne? Also die Wut ist ja ein expressives Gefühl, was ich eben sehr, sehr viel besser darstellen kann und sich deshalb immer in die Aufmerksamkeiten auch hineindrängt. Und deshalb gibt es so eine öffentliche Meinung, die sagt, das ist ja schiefgegangen, ja, und die Gesellschaft ist gespalten worden. Aber es ist eben, man sieht eben, die wahrgenommene Wirklichkeit ist nicht unbedingt die Wahrheit oder die Wirklichkeit, nicht? Das ist eben, wir leben in einer Zeit, in der sich die Deutungsmuster eben rasend ändern. Und wir auch so etwas wie gemeinsame Wirklichkeit verlieren. Und das ist eigentlich die Tragödie, das ist das Dramatische auch unseres Moments, auch der politischen Entwicklung, dass wir uns gar nicht mehr auf eine gemeinsame Wirklichkeit einigen können.
Also Sie sehen auch eine große Diskrepanz dann, was in den Medien gespielt wird quasi und was tatsächlich in der Realität eigentlich in unserer Gesellschaft passiert.
Ja, die Medien vergrößern bestimmte Phänomene zu einer überwältigenden Wahrnehmung, nicht? Und da kann man sich eben wahnsinnig schwer rausziehen. Da braucht man eine gewisse Distanz, um sich die Dinge quasi aus der Ruhe zu betrachten in ihren langen Zeitentwicklungen. Und das ist ja die Aufgabe des Zukunftsforschers, ist eigentlich nicht so sehr die Zukunft vorauszusagen. Die ist in ihren Einzelheiten natürlich nicht prognostizierbar, sonst hätten wir eine geschlossene Welt, ja, wenn alles schon vorbestimmt wäre. Aber es geht eigentlich darum, eben die Strömungen der Welt zu verstehen, aus der Zukunft heraus auch zu denken, nicht? Also ins Beyond zu schauen, wie wir das auch nennen. Was passiert jenseits der Krisen? Worauf deuten uns die Krisen hin? Was haben sie uns zu sagen? Und das ist ja der Prozess, aus dem dann die wahre Zukunft, die Wirklichkeit der Zukunft entsteht.
Sie haben ja schon angesprochen, in die Zukunft zu schauen. Das machen Sie ja als Zukunftsforscher. Wir gehen auch gleich darauf ein, was die Krisen vielleicht uns aktuell sagen für die nächsten Epochen. Lassen Sie uns aber erstmal allgemein schauen. Wenn wir in die Zukunft schauen, wie wichtig ist es eigentlich für uns Menschen, also selbst wenn wir keine Zukunftsforscher sind, wie wichtig ist es für uns, in die Zukunft zu schauen, so eine Art Vision zu haben? Wie wichtig ist das für uns Menschen?
Naja, wenn Sie das nicht tun, dann sind Sie kein Mensch, ne? Dann sind Sie ein Jetztzeitwesen. Und der Mensch als evolutionäres Wesen ist ja dadurch geprägt, dass er eine Zukunft hat, nicht? Also unser präfrontaler Kortex, unsere ganze Hirnarchitektur ist so gebildet, dass wir eben visionieren können. Also wir können uns unfassbare Universen im Kopf vorstellen. Also denken Sie mal an die gesamte Kulturproduktion. Wir sind virtuelle Wesen. Das hat die Evolution ja nicht zum Spaß und Vergnügen gemacht. Ist ja auch mühsam, ne? Immer nachdenken müssen, wie wird die Zukunft? sondern weil das unser evolutionärer Vorteil ist. Also wir können in Kettungen, Verkettungen von Vorstellungen denken, was wird. Und das sehen wir ja bei uns im Persönlichen auch. Wenn Sie morgens aufstehen, denken Sie ja schon ans Frühstück oder ans Abendessen oder an den nächsten Urlaub. Wir denken dauernd über die Zukunft nach. Wir denken in einem tempospatialen Raum. Das ist unser Mindset ist. Deshalb ist ja der Mindset so wichtig für den Zukunftsforscher. Der ist gewissermaßen mit Zukunft verbunden. Und wir können eben sehen, dass unsere kulturellen Wahrnehmungsformen dazu neigen, immer alles mehr auf eine rasende Gegenwart. Ja, also es wird dadurch, dass sich die Zeit verdichtet, in der Gleichzeitigkeit von Medien, passiert alles gleichzeitig und wir verlieren den Kontakt zur Zukunft. Nur eins muss man wissen, der Mensch kann ohne Zukunft nicht leben. Der Zustand, wenn Sie keine Zukunft haben, wenn Sie sich nicht selbst quasi prognostizieren können, dann nennt sich das Depression. Also das Merkmal einer Depression ist, dass man daran keine Zukunft sehen kann, zu der man in Beziehung treten kann. Ja? Also die einen motiviert, wo man morgens aufsteht. Und diese innere Zukunftsdimension, die ist ja das eigentlich Spannende. Und was fangen wir damit an? Wo können wir da irren? Wie gehen wir mit Visionen in? Visionen können uns ja schwer in die Irre führen, wie wir in der Geschichte wissen, nicht? Und wie wir auch jetzt wieder erleben.
Um das ein bisschen begreifbar zu machen, vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist ja so eine Vision zu haben, in die Zukunft zu schauen. Das ist ja auch so eine Art Sehnsucht zu haben, also sich nach etwas zu sehnen. Ne? Das ist ja ein Gefühl, was wir eigentlich für uns sehr wichtig ist. Wonach sehen wir uns eigentlich, oder? Das ist ja schon sehr entscheidend für uns.
Ja, genau. Und das ist, darum geht dann letztendlich auch der Streit, weil die Sehnsüchte sind ja sehr vielschichtig. Menschen können unterschiedliche Sehnsüchte haben nach Macht, nach Geltung, nach Harmonie, ja, nach Sicherheit. Aber ein Sehnsuchtsverhältnis zur Welt ist ja das, was uns eigentlich zu sentient beings, wie man im Englischen sagt, also fühlenden Wesen macht. Und das ist das Großartige, finde ich, was wir als Menschen haben. Und wir bezeichnen uns ja als humanistische Futuristen, die vom Menschen aus denken und fühlen. Aber das ist ja auch umstritten. Es gibt auch viele Menschen, die denken nur von der Technologie aus. Also Posthumanismus sagt ja, Technologie wird alles lösen. Wir werden uns in den nächsten 50 Jahren irgendwie in Rechner, in Computer hochladen und dann wird alles gut. Das glauben wir nicht so. Ne? Wir glauben eher, dass es eigentlich geht, dieses kostbare Geschenk der Evolution, was wir sind als Zukunftswesen, dass wir das bewahren und weiterentwickeln.
Aber lassen Sie uns mal kurz bei der Sehnsucht bleiben, weil Sie haben einen wunderbaren Artikel über die Sehnsucht geschrieben. Und ich hatte dann so das Gefühl, als ich den Artikel gelesen habe und auch nochmal in meinem Umfeld so ein bisschen nachgehorcht habe, dass vielen vielleicht diese Sehnsucht abhanden gekommen ist. Weil das sehen wir ja auch gerade in der Politik. Anstatt für etwas zu sein, also wonach sehne ich mich, ist es ja oft immer gegen etwas zu sein. Also wir sind jetzt gegen Thema X, wir sind gegen Partei Y, wir sind gegen Menschen Y. Aber es ist ja gar nicht mehr so dieses, wohin wollen wir denn eigentlich? So eine Hoffnung zu haben auf diese bessere Zukunft. Und das ist gefährlich, oder? Wenn das wir nicht mehr haben, dieses für etwas zu sein.
Ja, genau. Das stumpft uns ab, nicht? Also es gibt eine Abstumpfung gegenüber dem, was man sehnen kann oder... Also die Sehnsucht ist ja die innere Energie, die uns eigentlich antreibt, tätig zu werden und zu handeln, in die Welt zu gehen, uns zu verbinden. Und ich selber bin ja ein Kind der Sehnsucht. Also ich habe das auch so ein bisschen generativ beschrieben. Ich bin ein klassischer Boomer, also geboren 55. Und damals lag eine unfassbare Zerstörung der Welt hinter uns, nämlich der Faschismus, der Zweite Weltkrieg, den wir ja auch als Nachkriegskinder dann noch mitbekommen haben über die Traumatisierung auch unserer Eltern. Wir haben uns natürlich dann auch intensiv mit dem Faschismus auseinandergesetzt. Und eigentlich die ganze Zeit meines Lebens, bis vor ungefähr einigen Jahren, und da war Corona so, glaube ich, so ein Tipping Point, hatte man ja auch so eine Zukunftsvorstellung, die relativ verbreitet in der Gesellschaft war. Ja. Also es wird besser, wir lernen tolerant miteinander zu leben, wir bewältigen ökologische Probleme, wir entwickeln die Demokratie. Und seit einigen Jahren ist es eben so ein, wie so in einem Fernseher, wo plötzlich nur noch Grinseln und weißes Rauschen existiert. Ja, also im Englischen Post-Future Hangover. Also wir haben einen Zukunftskater. Nur noch Kopfweh, wenn wir an die Zukunft denken. Wir können das überhaupt nicht mehr ordnen. Das ist ein Bruch, den, glaube ich, quer zu den Generationen viele empfinden, der natürlich auch zu tun hat mit der Deutungsmacht rechter und rechtsradikaler Bewegungen. Die meine Jugendbewegung war also eine, die in der die Musik zum Beispiel eine große Rolle spielt. Ja, die Musik war immer Sehnsucht. Rock'n'Roll als Energie, ja, dann kam Techno, also denken wir mal an so auch psychedelische Formen wie Pink Floyd, das waren ja alles Sehnsuchtsexkursionen, nicht? Also die Sensibilität, die Selbstentwicklung des Menschen. Wir sind ja in einer ungeheuer innovativen Zeit aufgewachsen, in den 60er, 70er, 80er Jahren, und dann kam der Fall der Mauer und dann hat das sich ja nochmal beschleunigt, ne? Also wo Zukunft wirklich so eine, war alles völlig klar, wo es hinging, ja, Richtung mehr Individualität, jeder kann sein Leben leben, Globalisierung, wir werden immer mehr Kulturen. Und das ist alles momentan disruptiert in den Köpfen. Die Zukunft hat sich an den Horizont verzogen und von dort aus droht sie uns nur noch mit Katastrophen. Und das ist ein Schockgefühl, ja, also was ich versuche quasi auch stellvertretend sichtbar zu machen, weil wir müssen ja irgendwie damit umgehen lernen. Und wir müssen oder wir können auch verstehen, dass das auch eine normale Zeitentwicklung ist. Es ist eben nicht so, dass die Zukunftsvorstellungen immer gleich bleiben. Die menschliche Geschichte zeigt das ja. Es gibt so Zyklen und Epochen, wir machen auch viel Epochenforschung, wo sich die Dinge plötzlich radikal ändern, wo sich die äußeren Bedingungen verändern, wo es Komplexitätsüberschüsse gibt, also wo alles paradox wird, ja. Dann entsteht eben das, was wir die Omnikrise nennen, also eine Krise von allem, von Wahrnehmung, von Ökonomie, von Zukunftsvorstellungen. Aber aus der Erfahrung der Menschheitsgeschichte wissen wir auch, dass sich dann neue Wirklichkeiten entwickeln und auch neue Ordnungssysteme. Und dort hineinzuschauen, das ist eigentlich die heutige Zukunftsforschung, über die Krisen hinweg.
Aber was würden Sie sagen, woran liegt es, dass wir so depressiv von der Zukunft sind? Sie sprechen auch von einer mentalen Zukunftskrise. Ist es die Ohnmacht quasi, dass man das Gefühl hat, man hat gar nicht mehr so richtig vielleicht einen Einfluss auf die Zukunft, ne? Also wir haben vielleicht, können beim Thema Klima nicht so richtig mitgestalten als Mensch, oder auch bei der Politik merken wir ja, wir wählen gewisse Parteien oder Menschen, aber nach ein paar Tagen haben die schon wieder eine andere Meinung, eine andere Strategie, ne? Stichwort Schuldenbremse und so. Also woran liegt es, dass Menschen gerade so depressiv von der Zukunft sind? Haben Sie da eine Beobachtung feststellen können?
Eigentlich deshalb, weil wir an einer alten Zukunftsnarration festklammern, ja? Also nämlich die in die wir hineingewachsen sind und die jetzt aber nicht mehr funktioniert, weil viele unserer Systeme nicht mehr funktionieren. Also es ist einfach so, dass die Demokratie, so wie sie gewachsen ist, die repräsentative Demokratie, zur Komplexität der Gesellschaft irgendwie nicht mehr so passt. Ja, also viele Menschen fühlen sich dann abgehängt und nicht gehört. Also dieses Gehörtwerden ist ja auch ein Zeichen für neue Ansprüche. Die Gesellschaft ist ja eine Anspruchsgesellschaft. Alle wollen unbedingt irgendwas und haben Ansprüche an alles Mögliche. Und die Komplexität steigt immer weiter. Oder eben im Globalen, dass wir das Gefühl haben, wir kriegen es mit unseren Institutionen und auch Handlungsweisen nicht hin, uns mit den Umweltproblematiken konstruktiv zu beschäftigen. Wobei das allerdings immer auch eine Illusion ist. Also wir haben ja ganz viele negative Illusionen, also Dinge, die eigentlich falsch sind, die wir glauben. Während wir darüber jammern, die ganze Zeit, dass hier alle anderen, natürlich immer außer einem Mann selbst, nichts für die Umwelt tut. Aber in Wirklichkeit geht es viel mehr voran, ja, weil wir sind so negativ geprimed jetzt in unserer Wahrnehmung, dass wir gar nicht wahrnehmen, dass zum Beispiel die Erneuerbaren weltweit durch die Decke gehen. Wir haben exponentielle Zuwächse in den erneuerbaren Energien weltweit und dass selbst ein Mr. Trump nicht verhindern wird, dass die Defossilisierung Amerikas voranschreitet, ja. Also wir sehen auch die positiven Entwicklungen nicht mehr. Das wiederum ist auch ein Teil eben der neuen medialen Wirklichkeit, weil jede negative, angstmachende Meldung oder Analyse erzeugt ja immer um den Faktor 10-mal mehr Aufmerksamkeit. Ja? Also ich erlebe das ja auch als Redner dauernd, wenn ich sage, schauen wir doch mal hier, entwickeln sich unheimlich viele schöne Dinge, die nehmen wir gar nicht wahr. Dann schalten die Leute sofort auf so eine Gemütlichkeitsebene, ja. Und wenn ich aber eine apokalyptische Rede halte, dann sind sie alle hellwach, ja. Das ist auch eine menschliche Eigenschaft. Aber die fällt uns jetzt natürlich auf die Füße, nicht? Also in Form eines affektiven Dekonstruismus. Also wir dekonstruieren die Welt dauernd in unserem Kopf. Also 30-40% aller Filme sind ja inzwischen Weltuntergangsfilme. Und unser Kultursystem schwärzt sich ein. Ne? Und das ist, da muss man hindurchgehen. Ne? Das ist immer so. Also auch in der Menschheitsgeschichte gab es Zeiten, in denen alles düster war und man hatte auch meistens einen Grund. Also Seuchen, Kriege. Aber dieses Hoffnungselement, das haben ja die Kirchen früher oder die Religion auch immer wieder entwickelt, das müssen wir jetzt schon, glaube ich, sehr viel bewusster herstellen.
Und wenn ich Sie ja richtig verstanden habe, liegt ja der Ursprung jetzt nicht in der Realität, weil die so negativ ist, sondern eher an unserer Erwartungshaltung, weil wir eventuell falsche Erwartungen an die Zukunft haben und da quasi uns auf die neuen Rahmenbedingungen, auf die neuen Systeme, auf die neuen Tatsachen uns ein bisschen mehr eingrooven müssen und vielleicht neue Erwartungshaltungen entwickeln.
Ja, also viele Menschen glauben einfach, es geht immer aufwärts, weil sie sind es so gewohnt und das war das große Erwartungssystem und sie können dann nicht mehr damit umgehen, dass das auch mal frustriert wird. Und ich glaube, dass wir dafür auch Verantwortung übernehmen, weil viele Dinge können auch nicht mehr so einfach weitergehen. Also die werden zu einem Paradox. Also es wird immer gesagt, Wirtschaftswachstum, mehr Konsum, der Konsum muss antreiben. Ja, nur wenn wir uns das vorstellen, dass das auch der Fall wäre, würde uns das auch nicht glücklicher machen. Also, weil wir würden merken, das hat ja inzwischen so eine, also wenn wir unser Energiesystem nicht umbauen oder auch unser Konsumsystem, dann wird das zu immer mehr Stress führen. Und das ist das, was die Menschen spüren. Und sie sind quasi gefangen in einer Falle von veralteten Illusionen. Ja, und diese Desillusionierung, wir nennen das auch positive Enttäuschung mit Bindestrich. Also wir müssen uns enttäuschen von unseren eigenen Ansprüchen. Die waren nicht sehr realistisch, sonst kommen wir in den Wahn. Ja, und das erleben wir ja, was Wahn ausmacht. Ja, also wenn Sie mal an Elon Musk denken, der treibt so alte Zukunftsträume, ja, Marsbesiedlung, wir können uns irgendwas ins Hirn pflanzen und dann sind wir telepathisch oder so diese hypertechnologischen Illusionen treibt er so nach vorne, dass es zu einer wahnhaften Form wird. Ne? Und das ist typisch für Menschen in Umbruchssituationen. Das ist ja auch, wenn sie krank werden persönlich. Und die haben plötzlich Einschränkungen. Wenn sie alt werden, dann erleben sie eine Enttäuschung. Ja? Und viele Menschen können damit nicht umgehen. Dann werden sie bitter oder wütend, ja? Altersstarrsinn. Und das ist der Punkt. Also das ist die Zeit auch, wo wir lernen, wo wir, glaube ich, unsere Aufmerksamkeit auch auf die Selbstveränderung richten müssen. Und das ist eine große Bewegung momentan. Millionen und Abermillionen Menschen versuchen zu lernen, sich zu wandeln, sich innerlich selbst zu wandeln, weil da liegt eigentlich jetzt der Knackpunkt. Und in unseren Systemen, die eben in einer Art und Weise auch dysfunktional geworden sind, weil sie überkomplex sind. Nicht? Also bei einem Hausbau, was Sie heute alles berücksichtigen müssen, ist ja Wahnsinn. Ne? Also die Bürokratie ist schon ein wesentliches Problem. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch wissen, dass wenn es keine Bürokratie gäbe, würden wir alle nach einer schreien. Weil man möchte ja die Konflikte mit dem Nachbarn geregelt haben und mit der Umwelt und ne, also dieses den Staat anschreien, dass er alles leisten soll und gleichzeitig nichts von ihm gesagt haben wollen, das ist irgendwie das Tödliche in der Mitte unserer Gesellschaft. Und dadurch kippen dann Demokratien einfach auch um in neue autoritäre Regime, weil dann denkt man, da kommt einer und der regelt das alles.
Aber das ist ja das große Problem, was Sie gerade angesprochen haben, diese Dilemmata, in denen wir aktuell leben, dass es so Widersprüchlichkeiten gibt. Sie haben jetzt schon die Bürokratie angesprochen. Auf der einen Seite wollen wir sie ein bisschen weniger haben. Auf der anderen Seite, wenn wir sie gar nicht haben, macht jeder das, was er möchte. Beim Thema Ukraine gibt es das genauso. Sollten wir jetzt Waffen liefern? Es gibt Vorteile dafür. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sehr viele Nachteile, ob man jetzt Waffen liefert oder nicht. Also es gibt ja gar nicht mehr so richtig dieses richtig, falsch, wahr oder nicht wahr, sondern eher so dieses aushalten. Aber sind wir resilient genug dazu, als Menschen das auch auszuhalten, diese Zustände und weder pro noch contra zu sein, sondern zu sagen, wir müssen abwägen jetzt die Vor- und Nachteile.
Genau. Wir sind ja lernfähig, nicht? Das ist ja, das hat uns die Evolution ja gewissermaßen aufgegeben, weil wenn wir es nicht wären, wären wir nicht hier, dann hätten wir uns schon alle umgebracht oder den größten Blödsinn betrieben. Menschen können lernen und wir können unser Bewusstsein verändern. Also wir denken heute schon ganz anders als unsere Vorfahren. Die ja noch zum Beispiel, also man glaubt ja immer, früher waren die, also es gibt ja so eine Nostalgie, früher waren die Regeln klar, die Moral klar. Ja. Wenn Sie mal ins Mittelalter zurückgehen, da hat die Kirche geherrscht und gleichzeitig ein unfassbares, permanentes Gemetzel. Also die Widersprüchlichkeiten, die Paradoxien der Welt, die gibt's immer. Und sie in einer modernen Gesellschaft laufen sie auf Unlösbarkeiten hin. Ja? Also sie können das moralische Dilemma nicht lösen, zwischen der Ukraine helfen und in Ruhe gelassen werden zu wollen und friedlich sein zu wollen. Ja? Und deshalb wären wir verrückt an diesem Problem. Aber das heißt, wir müssen ein neues oder wir können ein neues Denken erlernen. Wir nennen das auch das Denken in Rundungen.
Was heißt das?
Also nehmen wir mal so ein Beispiel jetzt, das neue Schuldenpaket. Ne? Eine Billiarde. Ist das gut oder schlecht? Jetzt stellen wir uns mal, machen wir mal so eine kleine Übung im runden Denken. Wir versuchen mal, unser Hirn dazu zu bringen, zu sagen, es ist gut und es ist schlecht. Also nicht entweder oder. So, ne? Und in dem Moment, wo man das sieht, weil es hat natürlich Gefahren, dass man sowas macht, auf der anderen Seite hat es auch eine gewisse Notwendigkeit, dass wir investieren, dass wir mal so einen Bruch machen mit dieser Sparnummer. Ja? Beides ist wahr. Und dann fängt das Hirn natürlich an zu revoltieren, weil wir sind gewohnt immer in entweder oder. Ne? Also entweder oder A, B, lineares Denken, polares Denken. Unser Hirn kann aber mehr. Ja, unser Hirn kann Zusammenhänge herstellen und sie abwägen und sagen, okay, wir nehmen mal dieses Geld und versuchen das Beste damit zu machen. Dafür brauchen wir bestimmte Regeln. Und ich glaube, das sind Lernprozesse, die auch funktionieren können. Also jetzt sehen Sie bei den Verhandlungen, die Grünen haben ja eingebracht eine bestimmte Art von Regulatorik, damit es nicht schief geht und man eigentlich überall nur Geld hinschmeißt. Und ich glaube, dass dadurch entstehen auch Lernprozesse, wie man dann mit sowas umgeht. Und von diesem Zukunftsoptimismus ausgehend, dass es auch gut gehen kann, das ist, glaube ich, existenziell. Also wenn wir das wegschmeißen, wenn wir auf diese Art und Weise, ja, zynisch, wie man ja viele Menschen erlebt, aber das ist halt nur destruktiv. Ja, und das können wir dann nicht verhindern, dass es Menschen gibt, die so denken, die vielleicht sogar mal die Macht ergreifen. Aber wir wissen natürlich aus der Erfahrung, dass Macht sehr flüchtig sein kann, in vielerlei Hinsicht. Nicht? Da müssen Sie nicht nur Shakespeare-Dramen sehen.
Das stimmt. Wenn wir jetzt aber auf das Individuum gucken, was wir jetzt noch machen können, Lernprozesse haben Sie angesprochen, neues Denken. Sie empfehlen, eine Protopie zu entwickeln. Also Dystopie kennen wir alle, Utopie auch, aber Sie haben jetzt da so einen neuen Begriff mit ins Spiel gebracht, die Protopie. Mögen Sie das mal den Zuhörer und Zuhörerinnen erklären, was darunter zu verstehen ist?
Ja, also es gibt ja viele Leute, die jetzt auch sagen, auf diese Frage, die Sie mir auch stellen, was müssen wir tun, was braucht man jetzt, um diese Depression, diese Zukunftsdepression zu überwinden. Wir brauchen wieder Utopien. Und ich würde dafür warnen, weil die Erfahrung mit Utopien eigentlich immer fatal ist. Ja? Also denken Sie mal an den Kommunismus. Das war eine klassische Utopie. Da hat man sich irgendwie ein Reich der gleichen und kooperativen Menschen, einen neuen Menschen vorgestellt. Und Utopien haben immer die Eigenschaft, dass sie die Sicht verengen auf einen Endzustand. Ja, die können sie nicht mehr korrigieren und dann irgendwann fängt man dann an, warum funktioniert das nicht? Das sind Verräter, die müssen wir einsperren oder umbringen. Also Utopien sind ein ganz schönes Gift, weil sie nicht das Hirn weiten in die Möglichkeitsräume hinein, sondern sie haben eine lähmende Wirkung im Grunde genommen, weil man immer nur fragen muss, ja, warum ist das nicht so? Und dann fängt man an, Schuldzuwendungen zu machen. Also Reiche oder gesellschaftliche Zusammenhänge gehen oft in ihren Utopien kaputt. Auch bei Menschen, wenn wir versuchen, perfekt zu werden, ne? Ich will jetzt der perfekte Hawks werden, dann verwandeln wir uns in Zombies, ne? Weil das Leben ist immer, ja, auch unscharf und spielt einem mit und darauf zu reagieren ist eine Kunst, aber eben auch eine wunderschöne Eigenschaft, die wir haben. Und dieses Lebendige zu bewahren, das können Sie nur, indem Sie mit einer geschickten Art und Weise mit Visionen umgehen. Indem man Visionen zwar entwickelt, aber auch um ihre provisorische Qualität weiß. Eine Vision ist nicht dazu da, dass wir sie erreichen, das gelobte Land, ja, und es dann umgucken und sagen, ups, was ist hier eigentlich schiefgegangen, sondern indem wir uns annähern an Wirklichkeiten, die wir dann auch erzeugen. Also wenn man so will, die Zukunft wirkt auf uns zurück, auf unsere Handlung, aber sie verändert uns auch dauernd. Ne? Also wir überprüfen das. Was kann noch anders sein? Wir lernen in der Praxis. Doing Future. Und das ist eine Protopie. Also eine Protopie ist im Grunde genommen provisorisch. Sie ist pro, also für, nicht gegen etwas. Viele Utopien sind ja, also der Kommunismus ist immer hat sich eigentlich nimmer nur dadurch definiert, dass er gegen den Kapitalismus war. Und wie diese Binarität ausgeht, das sehen wir ja heute überall. Ne? Also Russland kann ich überhaupt nicht mehr zusammenhalten. als Gesellschaft, als Kultur. Und deshalb produzieren sie Feinde, die sie vernichten müssen. Also diese Paradoxie ist typisch für animalische Reflexe und das ist eben etwas, was wir als Menschen humanistisch überwinden müssen.
Übersetzt heißt das ja, es gibt nicht nur die eine oder die andere Möglichkeit, sondern es gibt jetzt ganz viele Möglichkeiten. Also Philosophen, und ich glaube, Sie haben das auch mal in einem Artikel geschrieben, benutzen ja auch den Begriff des Possibilismus, also gar nicht mehr optimistisch sein oder pessimistisch sein, sondern es gibt ganz viele Wege und Möglichkeiten in der Zukunft, aber wir können jetzt etwas dafür tun, um den bestmöglichen Weg einzuschlagen, der aber übermorgen schon wieder ganz anders aussehen kann. Also so eine Art Flexibilität zu wahren.
Ja, so ist es aber nicht, weil wir kommen ja immer an menschliche Konstanten, wenn wir experimentieren mit dem, was passiert. Also die Protopie ist ein Experiment. Ich habe in meinem Leben als junger Rebell, habe ich gesagt, wir müssen ganz anders leben als unsere Kleinfamilien, Eltern damals. Und ich habe Wohngemeinschaften gegründet. Die sind immer schief gegangen, im regelmäßigen Abstand nach 2-3 Jahren. Immer wenn wir beschlossen haben, wir hören da jetzt auf, dann ging es uns eigentlich gut miteinander. Und das waren Protopien. Also da hat man was ausprobiert und hat gesehen, so geht's nicht, so geht's nicht. Aber es hat auch etwas bewirkt. Es hat Erfahrungen erzeugt. Es hat dann auch zu bestimmten Konzepten gefestigt. Und heute lebe ich zum Beispiel in einer Struktur, wo ich in einer sehr verlässlichen Familienstruktur lebe, aber gleichzeitig in einem sozialen Netzwerk. Und dieses Netzwerk ist eben nicht nur digital, weil rein digitale Netzwerke sind total instabil, ja. Also als Netzwerkfreak mit 5 Millionen Followern können Sie davon ausgehen, dass Sie eigentlich einsam sind. Und diese Art von sich hineintasten in das Bessere, ja, nicht das absolut Richtige, weil das gibt's nicht, sondern das Bessere, das, was einen Gewinn für möglichst viele Menschen hat, Lebensform, da sind wir im Prinzip auch dann bei dem, wie kann man ein Unternehmen führen. Also wann funktioniert ein Unternehmen? Das ist eben, wenn es eigentlich auch ein Stück weit eine Gemeinschaft ist, ja, aber eben keine totalitäre, sondern wenn es eine Grundfreundlichkeit, ein Vertrauen entwickelt durch Taten. Und das ist, glaube ich, das, was viele Menschen ja tun. Also man kann ja im Kleinen ganz vieles auch bewirken, ja, was kostbar ist. Wir sind nur manchmal sehr ohnmächtig gegenüber den großen politischen Verhältnissen. Und deshalb müssen wir die Demokratie auch wieder so umbauen, protopisch umbauen, dass sie mehr Zugangsmöglichkeiten für Menschen gibt, ja. So, wir müssen sie zugänglicher machen. Und dafür gibt's ja auch eine ganze Menge Modelle, ja. Also, demokratische Modelle sind ja nicht in Stein gemeißelt. Wir brauchen da, glaube ich, auch neue Formen. Und da gibt's viele Beispiele, in denen das passiert. Und wenn man so fragt in die Welt hinein, wo gibt's Beispiele, wo was funktioniert, dann kommt man ins Konstruktive.
Hätten Sie ein Beispiel gerade an der Hand, wo Sie sagen, da können wir uns was abschauen oder das sind Möglichkeiten, sind Formen?
Ja, tausendfach. Also man kann in Europa anfangen. In Europa haben wir ja verschiedene Demokratieformen auch. Denken Sie mal an das Schweizer Modell, was ganz stark von der Basis herkommt und wo zum Beispiel alle Parteien von vornherein in die Regierung gehen. Ja, keine blöden Koalitionsquälereien, weil es ist per Gesetz gehen alle gewählten Parteien, also gibt es auch eine Prozentgrenze, in die Regierung. Da würde ich sagen, das ist ja, wie bitte, was ist denn das? Das ist Kollektivismus oder was? Nein, das ist sehr klug gedacht, ja. Und jetzt lass uns das doch mal ausprobieren. Wenn wir heute die Demokratie zu einer Beteiligungsdemokratie machen und zum Beispiel Leute in Streitfragen einladen, aber vielleicht nicht immer nur die sich zerstreiten, sondern gibt es das berühmte Losverfahren, was die alten Griechen schon hatten. Ja, dann machen sie eine Debattenkultur, die ganz anders wird, weil die Menschen werden in die Verantwortung hineingebracht. Es ist ja so, meckern kann jeder, schimpfen auch. Der Wütende hat immer in jedem Saal das Stimmrecht, ne, weil er sich's nimmt. So, und da sehen wir, das sind Formen, die zum Beispiel auch in den skandinavischen Ländern ausprobiert werden. Die skandinavischen Länder sind da, glaube ich, sehr gut. Aber ich könnte Ihnen jetzt auch viele Beispiele aus der ganzen Welt erzählen, auch aus archaischen Kulturen, in denen demokratische Systeme entwickelt worden sind, die sehr robust und auch selbsttragend sind, ja, und auch dauerhaft funktionieren, die wir nicht mehr auf dem Schirm haben, ja, weil wir eben so mit dieser klassischen parlamentarischen Demokratie denken wir, das war's jetzt. Also da gibt's wunderbare Beispiele, die auch viele von uns ja schon erlebt haben. Ne? Also es gibt auch Unternehmen, in denen man das Gefühl hat, das ist gut ausbalanciert.
Was können Sie denn den Menschen noch mitgeben, die Angst haben davor, dass die Demokratie gefährdet ist? Gibt es da ein, zwei positive Impulse von Ihnen, dass die Demokratie nicht gefährdet ist in der Zukunft?
Naja, radikale Ehrlichkeit würde zum Beispiel auch heißen, dass wir mal sagen, also sorry, das Spiel ist vorbei. Also so wie wir Demokratie gemacht haben bis jetzt, wird es nun mal weitergehen. Also Enttäuschung mit Bindestrich, ja. Enttäuschung heißt, sich von Illusionen verabschieden. Aber die Idee einer Gesellschaft, in der Konflikte oder verschiedene Sichtweisen oder Diversität moderiert wird zum gegenseitigen Wohl, also eine Win-Win-Kultur, das ist natürlich eine Konstante unseres Wünschens. Und das heißt eben, dass wir in einer großen Schleife in die Vergangenheit und in die Zukunft gehen sollten und mal überlegen, was hat früher bei Menschen funktioniert, was wir vielleicht auch, man kann auch aus der Vergangenheit lernen, nicht nur aus der Zukunft. Es gibt ja wunderbare Beispiele, wo Gesellschaften sehr floriert haben, wo es gepasst hat, wie der Österreicher sagen würde. Und wir müssen die Demokratie eben weiterentwickeln. Aber dass das möglich ist, zeigen eben wirklich ganz, ganz viele Beispiele. Und wenn man nicht völlig vernagelt ist von Angst, dann nimmt man die auch wahr. Also wir haben ja zum Beispiel erlebt, dass ich bin ja als junger Rebell aufgetreten. In den 70er, 80er Jahren habe ich zur Jugendbewegung gehört, die eben gesagt hat, wir wollen eine andere Gesellschaft, eine bessere Gesellschaft. Und wir haben eben erlebt, dass man damit furchtbar gescheitert ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass das nichts mehr genutzt hat. Die sogenannten Farbenrevolutionen, die von den Rechten ja nicht ganz zu Unrecht gefürchtet worden sind, die Gesellschaften vorangebracht haben. Ja. Aber Rebellion und diese Energien, die gehen nicht weg. Plötzlich ist in Serbien, wo wir ein Riesenproblem haben, gibt es eine Massenbewegung von sehr klugen, mit sehr klugen Parolen. Ja. Die sind raffinierter, als wir es früher waren. Das kann man überall sehen. Ja. Also wir sind momentan geschockt, dass sich da in Amerika eigentlich gar nichts rührt. Aber mal sehen, schauen wir mal genauer hin und wir werden sehen, es wird sich diese Energie des Positiven, des Konstruktiven, des Guten wird sich auch wieder organisieren. Und ich meine, wenn wir uns mal vorstellen, welche grauenhaften historischen Situationen Menschheit schon überstanden hat, ja, das wäre schon sehr merkwürdig, wenn es nicht so wäre. Und in der Wirklichkeit sehen wir das ja auch in uns, in unserem persönlichen Leben, nicht? Also wir kennen Menschen, die aus ihren auch Irrtümern oder Krankheiten oder Beschränkungen gerade herausgewachsen sind in das Höhere, Bessere. Und das ist doch eigentlich das Prinzip, das uns das Universum bietet, ne? Dieser Wachstumsprozess. Also das würde ich sagen. Nur es ist natürlich der Punkt, dass man diese Gewissheit auch an sich rankommen lassen muss, dass man die Sehnsucht ernst nehmen muss. Und wenn man in der Angst und der Negation verharrt, dann wird man Teil des Problems. Und ich glaube aber auch, dass das Hoffnungsvolle eben ansteckend sein kann. Ne? Also immer wieder erleben wir das doch, oder? Also dass wir sagen, wow, ja. Also neulich bin ich mal Jane Goodall begegnet, der Schimpansenforscherin, ne? Und die hat ja mit Primaten gearbeitet und die hat ein Buch geschrieben über Hoffnung, wo sie genau auch auf den menschlichen Fähigkeiten der Konstruktion beharrt hat. Und das ist unheimlich einleuchtend. Und wenn man dann die Linie eben von den Primaten, die ja quasi unsere Vorfahren waren, wir sind ja auch Primaten, zieht, dann bekommt man so dieses Long-Term-Thinking. Ne? Also wir leben in einer Endless Evolution. Wenn man so ein bisschen ironisch, ich glaube, man braucht einen gewissen Humor. Also ohne Humor kann man die Paradoxien nicht aushalten. Wenn ich so auf diese Ebene komme, dann sage ich den Leuten immer, die dann immer sagen, ja, aber Herr Hoxie, wir werden doch untergehen, wir müssen untergehen. Das ist doch, die Menschheit muss verschwinden, damit die Natur wieder leben kann. Das ist ja alles bescheuertes Zeug. Ja, die Natur ist ja nicht kaputt. Sie ist irritiert, wir sind auch irritiert. Aber das sind ja alles Übertreibungen. Und dann sage ich, Leute, wisst ihr was? Es ist wahnsinnig schwer unterzugehen. Ja? Also wenn ihr euch alle sehr anstrengt, kriegen wir das vielleicht hin. Aber es ist sehr unwahrscheinlich. Und dann kommt manchmal so ein Lachen, weil die Leute merken, dass ich sie eigentlich bei ihren immer inneren seelischen Verkrampfungen, ja? Angstverkrampfungen, also es ist wirklich schwer. Man kann nicht so leicht untergehen.
Herr Hawks, lassen Sie uns zum Abschluss nochmal auf die Unternehmen und die Organisationen schauen. Sie haben ja auch gesagt, Sie referieren sehr viel bei Unternehmen und Organisationen. Was brauchen denn jetzt, wenn wir auf die Organisationen schauen, was braucht es denn jetzt, wenn man ein zukunftsfähiges Unternehmen sein möchte? Was wird benötigt jetzt? Wir haben jetzt eben ja schon über diese Sehnsucht gesprochen, über diese Haltung auch, vielleicht andere Erwartungen. Gibt es noch etwas, was Unternehmen speziell jetzt machen können in dieser Phase, in dieser Zeit?
Naja, da ist immer die Gefahr, dass man so ins belehrende Consulting reingeht, nicht? Also ihr müsst und das und so und die Methode A und B und X und Z, glaube ich alles nicht. Ich glaube einfach, dass es ein Unternehmen braucht, wie alle Organismen, die intelligent sind, eine Seele. Diese Seele ist die Firmenkultur, ist die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen. Ja? Also meine Frau Una hat ja ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt The Kindness Economy, also die Ökonomie der Freundlichkeit, wobei Freundlichkeit nicht dasselbe ist wie im Englischen Kindness. Kindness bedeutet eine Art von Offenheit, weil Freundlichkeit klingt ja eher so nach Höflichkeit so ein bisschen, ne? Also wir machen uns gegenseitig Komplimente. Und auf der anderen Ebene ist es, glaube ich, wirklich, dass wir auch in so einer Zeit sind, wo diese Maschinerien, die aus vielen Unternehmen geworden sind, die stocken. Ja, das funktioniert so nicht mehr. Und das liegt eben auch daran, dass das Kapitalprinzip teilweise die Mission oder das den Deep Purpose, also die was ein Unternehmen eigentlich soll, ist ja, dass es Probleme lösen soll, dass es tolle Dinge herstellen soll, tolle Dienstleistungen, dass es beitragen soll zur menschlichen Lebensqualität. Und aber es ist ja auch oft nicht mehr so, ne? Also wenn ich das jetzt bei Volkswagen zum Beispiel sehe, ich habe viel auch mit Volkswagen früher gearbeitet, da ist ja eher die Stimmung so das Problem und dann gibt's so Zeitschriften, Überschriften, ja, sie haben ein Drittel weniger verdient und dann schaut man genau nach und es sind immer noch 11 Milliarden.
12 Milliarden, das war nämlich meine Frage an Sie. Ja. Das hat mich nämlich auch stutzig gemacht und ich habe dann vielleicht eine These und da bin ich auf Ihre Meinung gespannt, weil, ne, wie Sie gesagt haben, Volkswagen ruft die größte Krise aus, ne, weil sie mehr als 30% weniger Gewinn haben und dann steht aber dort im gleichen Satz, sie machen immer noch zusätzlichen Gewinn, 12 Milliarden Euro Gewinn. Und dann habe ich mich so gefragt als Ökonom auf der einen Seite, ich verstehe natürlich, warum Gewinn wichtig ist, Steuervorauszahlungen, Investitionen für schlechte Zeiten und. Und dann habe ich mich aber gefragt, ist es vielleicht falsch, als Unternehmen immer auf dieses Maximum zu gehen, anstatt auf das Optimum? Also genau. Viele sind ja, ne, die wollen immer mehr, das Maximum erreichen. Und ich hatte ein Gespräch jetzt mit Maja Göpel gehört und dachte so, weil sie das auch vorgeschlagen hatte, brauchen wir nicht eher ein Optimum? Also dass Volkswagen überlegt, was wäre denn vielleicht auch ein Optimum und wo sind wir dann auch zufrieden? Also, dass es gar nicht immer dieses Mehr braucht, weil das hat ja viele Nachteile, viele andere Gefahren, dass wir mehr danach streben, auch als Unternehmen, optimale Rahmenbedingungen zu schaffen oder das Optimum zu erreichen und dann zu sagen, hey, jetzt können wir mal ein paar Jahre in diesem Optimum auch mal leben und ausharren.
Genau. Also, diese Unterscheidung finde ich auch sehr gut, ne? Und das liegt natürlich daran, dass es tatsächlich die Shareholder, die Regeln immer mehr bestimmen, ja. Also was macht ihr, damit ihr da mehr rausholt? Und das sieht man ja, wie das im amerikanischen Kapitalismus schief geht. Da gibt's eben diese unfassbaren Hebelwirkungen durch Plattformökonomien, die dann zum Monopolisten führen, die aber einfach toxisch werden, ja. Also die einfach sich verbösen, weil sie eben in diesem Mechanismus eben immer mehr Cash rauszuquetschen. Da geht's auch gar nicht mehr um Innovation, sondern eigentlich nur um die Illusion von Innovationen. Ja. Und das führt dann dazu, dass man wie Musk dann irgendwie riesige Raketen explodieren lässt und sagt, das ist ein Innovationsprozess. Das ist alles Gaga. Jetzt ist es ja einfach so, die Autobranche ist an einem Ende eines Zyklus angelangt, der sehr erfolgreich war. Die Massenmotorisierung der Welt ist ja über weite Strecken in den Industrienationen gelungen und geht jetzt auch in die anderen Länder hinein. Aber jetzt brauchen wir eben was Neues. Jetzt muss man auch Mobilität ein bisschen anders denken. Wir brauchen vor allen Dingen andere Technologien, um die Umwelt nicht zu zerstören. Und das kostet natürlich Geld. Das Problem ist nur, dass man dann irgendwie erstarrt in so einem, wir müssen aber das Alte festhalten, ne? Und dann kommt sowas wie der Dieselskandal raus. Und das ist typisch für, wenn man die alte Narration verherrlicht. Es muss eigentlich immer so bleiben, wie es war. Und wenn man sich nicht lösen kann, es ist eigentlich eine Lösungsfrage, man muss sich lösen von dem, wie es mal gewesen sein muss. Und da hat ja Tesla zum Beispiel eine auch ein paar Antworten gibt, wie Autos in Zukunft aussehen können oder auch wie Produktionen aussehen können. Da werden dann vielleicht weniger klassische Arbeiter in der Art und Weise, wie wir sie kennen. Nur das ist ja nicht neu. Das haben wir doch seit immer schon gehabt. Ich erinnere mich an riesige Streiks von Stahl- und Kohlearbeitern in der Geschichte der Bundesrepublik, weil ja die Dinge sich verändern, die Prozesse sich verändern. Da kann man doch auch mal sagen, okay, jetzt machen wir vielleicht mal gar keinen Profit, weil wir müssen jetzt investieren in diese neuen Systeme. Und zwar konsequent, sonst wird das nichts werden. Anstatt, dass man immer auf der Bremse steht und gleichzeitig Gas gibt, dann passiert nämlich diese Schizophrenie, in der dann, ja, und am Ende ruft man am Staat, dass er einen rettet. Ne? Das so. Also es ist ja kein Zufall, dass Ökonomie und Ökologie mit beiden anfangen. Ja, dasselbe Paar wie Optimum und Maximum ist ja zwischen Effizienz und Effektivität. Die meisten Menschen können das gar nicht unterscheiden. Ja? Aber Effizienz heißt, dass ich ein Schaf so lange aufpumpe, bis es platzt. Ne? Das ist ja, also die Kuh muss noch mehr Milch geben, bis sie umfällt. Ja? So. Und das ist eine tödliche Strategie. Ne? Effektivität ist das, was die Natur hat. Also ein Baum, ein Kirschbaum ist ja nicht unfassbar produktiv, ja. Der macht 1000 Kirschen und hat aber 50.000 Blüten. Da muss man den eigentlich abhacken. Ja, so. Aber er ist verbunden in einem Kreislauf von Humus und Erde und Luft und Wasser und Wind und allem. Ich glaube, wenn dich Unternehmen als Organismen, auch menschliche Organismen, menschengemachte Organismen, in denen Wissen transportiert wird in Produktionen und daraus entsteht auch Mehrwert, aber es entstehen eben auch Vorteile, vielleicht sogar für die Natur. Also mein Freund Michael Braungart, der so der Papst des Cradle-to-Cradle-Gedankens ist, sagt, wir müssen eigentlich eine Konsumgesellschaft bauen, in der es gut ist, viel zu konsumieren, weil wir geben dann der Welt immer was zurück, ne? Weil es geht immer wieder in den Kreislauf, anstatt auf die Mülldeponie. Und aus dieser Idee der Fülle zu denken, können wir dann ganz anders auf diese Transformation schauen, die wir jetzt in die Ökologie brauchen. Nämlich nicht als Knappheit, sondern als Erweiterung. Also, wenn wir, die Ökologie wird nichts werden, wenn sie immer nur ein Sparappell ist. Ja, du darfst nicht, du kannst nicht, du sollst nicht. Das ist es nicht. Sondern neue Möglichkeiten erschließen. Und das ist im Grunde genommen der Kern, dass wir in den Unternehmen ein Denken brauchen, auch ein gefühltes Denken, auch der Führung, in diesen transformatorischen Möglichkeiten zu denken. Und die Krise, muss ich jetzt ehrlich sagen, hat einen großen Vorteil, in der wir jetzt sind, in dieser generellen Krise. Sie macht Transformation viel wahrscheinlicher, weil jetzt kommt es drauf an. Ja? Wir können nicht mehr mit den alten Sachen so weitermachen. Und deshalb ist das eigentlich von der Zukunft aus betrachtet, ist es auch eine sehr produktive Zeit. Unternehmen müssen sich jetzt neu erfinden. Und das können sie auch. Wir sind ja in solchen Prozessen auch beteiligt und dann denkt man manchmal, wow, also geht doch. Ne? Also es passiert ja was. Und
wenn man loslässt, Herr Hawks, und da sind wir ja schon wieder auch so, finde ich, eine ganz schöne Klammer jetzt zu unserem Beginn unseres Gesprächs, weil Sie ja gesagt haben, dass wir von diesen Erwartungshaltungen ja abnehmen müssen oder reduzieren lassen und neue Erwartungshaltungen brauchen, neue Ideen, neue Zukunftsvisionen, also dass wir von diesem alten loslassen und etwas Neues entwickeln. Und das trifft halt eben auch für die Unternehmen zu, dass man eben nicht an den falschen oder an den alten Erwartungshaltungen festhält, sondern eben was Neues konstruiert, was eben für die Zukunft dann auch Bestand hat. Und zum Abschluss, wir haben immer eine abschließende Frage, aber bevor ich die Frage stelle, würde ich noch jemanden zitieren, den Sie zitiert haben in einem Artikel, den David Attenborough, ein britischer Naturforscher und Schriftsteller, weil ich finde, der hat das dann, oder Sie haben es ihn ganz gut zitiert, weil er hat es ganz schön auf den Punkt gebracht. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Wir verfügen über alle Werkzeuge, die wir brauchen, die Gedanken und Ideen von Milliarden bemerkenswerter Köpfe und die messbaren Energien der Natur, die uns bei unserer Arbeit helfen. Und wir haben noch eines, eine Fähigkeit, die vielleicht einzigartig unter den Lebewesen auf dem Planeten ist, uns die Zukunft vorzustellen und darauf hinzuarbeiten. Und das wäre jetzt so ein bisschen meine abschließende Frage. Was würden Sie jetzt den Zuhörern und Zuhörern mitgeben? Denn unser Motto ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Ist das so, diese Sehnsucht wieder zu entwickeln auf etwas, was in der Zukunft Bestand hat? Oder was würden Sie sagen? Was brauchen wir jetzt? Was ist so dieser eine Impuls, den wir anders machen können?
Ja, es ist die Sehnsucht, die sich wieder dann aus der Angst entwickelt, ne? Also wir müssen durch die Angst hindurch, hat keinen Sinn, sie zu leugnen. Die ist auch eine menschliche Eigenschaft, die uns auf etwas hinweist. Aus dieser Sehnsucht, aber eigentlich ist es ein energetisches Problem, ne? Also aus der Sehnsucht kann diese Energie entstehen und diese Energie entsteht immer zwischen Menschen. Also zwischen Menschen als Beziehung und Berührung, die dann zu Handlungen führt, ne? Das ist das Urmenschliche am Menschen, dass er über Beziehungen lebt, dass Männer und Frauen miteinander Kinder zeugen, oder sich dann Techniken überlegen, wie man anders Kinder zeugt, das kann ja auch dazu gehören, nicht? Aber es ist eben diese Übersetzung in die Energie und das ist letztendlich, ist das ein altes romantisches Prinzip, das ist schon so, nicht? Also, das haben aber auch die Religionen immer aufgegriffen. Es ist dann die Liebe, wenn man so will, als eine Energie, die uns dazu bringt, die Dinge zusammenzubringen. Also, in einem Unternehmen hieße das ja, dass man eben das Human Capital, also die menschlichen Kreativitäten bewahrt und blühen lässt, also dass man dafür auch Freiräume zur Verfügung steht, dass man nicht einfach nur eine Maschine baut, in der die Leute wie die Hühner, die schlechten Hühner, es gibt ja Gott sei Dank auch Free-Range-Hühner inzwischen. Und Hühner sind ja sehr lustig, ne? Also immer wenn ich bei Hühnern bin, die draußen rumrennen, sie haben ja auch so ein nettes Sozialleben, gackern sich immer an, machen Menschen ja auch. Aber man kann von den Hühnern lernen, wenn man sie freilässt. Also das Humankapital zu bewahren, die Ideen in einen Frame der Sinnhaftigkeit setzen. Also nicht nur mehr, mit H geschrieben, sondern besser. Und das ist so, also unsere Fortschrittsgesellschaft industriell geprägt bis jetzt, hat uns ja so zum Mehr geprimed. Ja? Es muss immer alles mehr werden. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob eine Wirtschaft nicht auch wachsen kann, wenn sie nicht mehr, sondern auch besser wird. Und ob es wirklich so ist, dass alles immer nur billiger werden muss, das ist jetzt zum Beispiel ein Tabu. Ne? Also, weil die Forderung ist ja immer, es muss alles immer billiger werden. Und das quält aber die Prozesse der Produktion. Ja, weil dann geht man immer mehr in die falsche Effizienz. Und ich glaube, da müssen wir unser Hirn, glaube ich, mal so richtig ausmisten mit diesen alten Ideologien, ne? Und nicht immer entweder oder Wachstum oder Verzweiflung. Das kann ja nicht sein, ne? Sondern das Qualitative an einem Unternehmen, das kann man ja spüren, wenn man da hineingeht, wenn man mit den Leuten redet, ne? Wie fühlen die sich da? Wie fühlen sie sich auch in ihrer Gesundheitlichkeit beachtet, wie weit überwinden wir auch das, was die Industriegesellschaft ja gemacht hat, dass sie die Menschen natürlich in so sehr, sehr enge Zeitrhythmen gebracht hat. Es ist eine große Debatte über die Qualität von Arbeit, die jetzt auf uns zukommt. Und da gibt es eben eine Fraktion, die möchte zurück eigentlich in Sklavenverhältnisse, Menschen als reine Arbeitskräfte zu definieren. Und es gibt die Idee des lebendigen Unternehmens oder der lebendigen Ökonomie, in der Menschen eben in ihrer Kreativität vorkommen. Und nach meiner Erfahrung sind das die produktiveren Unternehmen, weil auf Dauer können sie eine Maschine nicht mit Menschen betreiben.
Und ich finde es ja auch was Schönes irgendwie an dieser Sehnsucht zu arbeiten, sich zu überlegen, was gibt's da jetzt am Horizont? Ja, auch wenn man noch nichts sieht, was könnte denn dort entstehen? Und ich finde, das ist irgendwie was Schönes, was man mal, wenn man sich in sich hineinhört und innerlich fragt, was könnte man oder was möchte man gerne in der Zukunft haben? Und da so eine Sehnsucht zu entwickeln, auf die man hinarbeitet, die dann einem ja im Bestfall wieder Hoffnung auf eine bessere Zukunft gibt. Denn das ist ja das, wofür Sie arbeiten, Herr Hawk. Sie haben ja auch ein neues Buch geschrieben im letzten Jahr, Der Zauber der Zukunft. Sie haben zu Beginn des Buchs sehr viel in die Vergangenheit geschaut und dann aber eben auch in die Zukunft, wie die Zukunft werden kann. Sie haben sich mit vielen anderen schlauen Menschen zusammengetan, Future Project, also für alle die Menschen, die ein bisschen futuristisch arbeiten möchten. Sie haben da so eine Art Zusammenkunft von schlauen Menschen entwickelt, wo man gerne dann teilhaben kann oder eben Impulse erfahren kann. Also alles unter dem Stichwort Matthias Hawks wird man im Internet finden, wenn man sich mehr mit dieser Sehnsucht, mehr mit dieser Zukunft auseinandersetzen möchte. Von daher, Herr Hawks, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für die Einblicke.
Ja, ich danke Ihnen für das Gespräch. Es ist auch schön, dass man mal anders sprechen kann als in dem klassischen, Streitsprechen. Also meine Erfahrung ist, dass man in intelligenten Diskussionen sich eigentlich nicht wirklich immer streiten müssen, sondern sich ergänzen kann. Das heißt nicht, dass man nicht auch das Kritische dort hineinbringen kann. Und ich bin auch kein Fan davon, dass man das Negative verschweigt. Aber es ist, glaube ich, diese Idee des Zueinanderkommens, des Gatherings, das uns als Menschen zusammenhält.